du hörst einen Podcast von Rabe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Lavandu hier auf Radio Rabe 95,6. In der nächsten Stunde hört ihr meine und der Jule ihre Stimme. Ich bin der Viktor und eben neben mir steht Jule. Und genau, Jule, was steht heute sonst noch an?
Genau, wir haben heute, also erstens ist es noch nicht so ganz normal, dass wir zu zweit im Studio sind. Der Herr Geil hat uns nämlich heute im Stich gelassen. Ganz gute Besserung an ihn. Zum Glück ist er nicht so nah am Thema von unserer heutigen Sendung, weil wir beschäftigen uns jetzt eine Stunde lang mit dem Thema Tod.
Ja, also da kann man wirklich von einem Riesenglück reden. heute haben wir einiges vorbereitet für euch und zwar stehen wir hier nicht nur zu zweit im Studio, sondern haben vor uns nochmal zwei Studiogäste. Zu ihnen kommen wir dann gerade später. Und außerdem haben wir noch ein paar Infobeiträge zum heutigen Thema Tod vorbereitet. Jetzt geht es bei uns weiter mit dem Infobeitrag, dem traditionellen Infobeitrag, wo wir euch die allerwichtigsten Infos für die bevorstehende Sendung vermitteln. Das heisst heute zum Thema Tod. Wir fangen doch direkt gerade mal an mit der Definition vom Tod, weil die ist eigentlich gar nicht so einfach, wie es scheint. Heute gilt der Hirntod als sicheres Todeszeichen. Das heisst, das Gehirn nimmt Schaden und er fallen die Funktionen vom Gehirn so aus, dass sie nicht mehr umkehrbar sind. Und das heisst dann, dass der Körper nach und nach stirbt. Das heisst, wenn das Gehirn tot ist, dann gilt es heute als sicherer Tod.
Das war aber noch nicht immer so. Bis 1950 war nämlich Atem- und Herzstillstand als Tod bezeichnet worden. Dann gab es aber einen Fortschritt in der Medizin und plötzlich konnten Organe künstlich ersetzt werden und die Person konnte weiterleben. Und dann wurde ganz fest nach einer Suche für diese neue Definition gesucht und natürlich das Ganze hinterfragt und mittlerweile heißt es drum Hirntod.
Genau, und wenn man von Tod spricht, dann muss man natürlich oft unter verschiedenen Arten vom Tod unterscheiden, weil es gibt eigentlich den natürlichen und den nicht natürlichen Tod. Also ein nicht natürlicher Tod, da geht es zum Beispiel um Unfall oder sogar einen Mord. Das heisst, man stirbt aufgrund von einer Einwirkung von aussen. Und das heisst dann im Umkehrschluss auch, dass es dort keinen klassischen Sterbeprozess gibt, wie wir ihn jetzt gerade werden beschreiben.
Der natürliche Tod ist grundsätzlich einfach der Sterbeprozess, außer natürlich so plötzlicher Tod wie ein Herzstillstand. Dieser natürliche Sterbeprozess läuft in drei Phasen ab.
Die erste Phase, die heisst Rehabilitationsphase. Das ist eigentlich der Anfang vom Sterbeprozess und der geht meistens Krankheit oder halt einfach eine allgemeine Altersschwäche vom Körper voran. Menschen brauchen in dieser Phase langsam Pflege, also das Pflegebedürfnis wird immer grösser. Und wenn die Phase eintritt, dann erwartet man eigentlich meistens so eine Lebenserwartung von einigen Monaten oder in seltenen Fällen noch ein paar Jahre.
Danach geht's weiter mit der Terminalphase. Das beginnt, sobald keine Heilung mehr möglich ist. Das zeigt sich in einem schwachen Immunsystem, Atemnot, kein Appetit mehr, einer Blasenschwäche und einfach allgemeiner Schwäche.
Die dritte und somit letzte Phase ist dann die Finalphase, also der Name sagt es eigentlich auch noch gerade. Und das sind eigentlich die mehr oder weniger letzten 48 Stunden vor dem Tod. Das ist eigentlich die Phase, wo der Körper dann tatsächlich stirbt. Anzeichen für den Anfang von dieser Phase ist wenig sprechen, also die Person, die im Sterben liegt, die wird nicht mehr viel Äußerungen tätigen und sehr viel schlafen. Der Körper fährt den Stoffwechsel grundsätzlich ab. Das führt auch zu einer schlechteren Durchblutung, zu einer flacheren Atmung. Und ein weiteres Indiz für die Phase ist zum Beispiel das Todesdreieck. Das ist vielleicht nicht allen bekannt. Das ist so eine blasse Verfärbung, die hauptsächlich im Bereich vom Mund und von der Nase auftritt. Und das ist eben ein recht klares Zeichen dafür, dass die Person dem Tod nahe steht.
Aber Viktor, an was sterben die Menschen denn so?
Ja, also die häufigsten Todesursachen in der Schweiz, die unterscheiden sich im Geschlecht vor allem. Das heisst, bei den Frauen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigsten Ursachen für Tod. Bei den Männern hingegen ist die häufigste Todesursache eine Krebserkrankung und die Krebserkrankung ist die zweithäufigste insgesamt. Das heisst, bei den Frauen stirbt ein bisschen mehr als ein Viertel an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und etwa ein Viertel an Krebs und bei den Männern im Gegenteil ist es ein bisschen mehr als ein Viertel an Krebs und ganz knapp dahinter Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Schaut man aber dann auf die unterschiedlichen Altersklassen, sieht das Bild nochmal ganz anders aus. Im ersten Lebensjahr überwiegen Komplikationen, die den Babys kurz nach der Geburt auftreten können, gefolgt von angeborenen Krankheiten. Zwischen 1 bis 14 Jahren gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Todesursachen. Dort kann man nicht wirklich so Trends sehen. Zwischen 15 und 45 Jahren sterben die meisten an Unfällen und oder Suiziden. Später ist dann Krebs die häufigste Todesursache. Und etwa ab dem 80. Lebensjahr wird dieser dann von Herz- und Kreislauferkrankungen abgelöst.
Wir kommen jetzt zu unserem ersten Studiogast, den wir hier im Studio begrüßen dürfen. Und zwar werden wir jetzt ein Daily mit dem Reto Zumstein dürfen reden. Du bist Bestatter. Du kannst dich sonst gerne auch noch mal selber kurz vorstellen.
Das mache ich doch sehr gerne. Wie gesagt, Reto Zumstein, bin 52, verheiratet, zwei erwachsene Söhne, seit 25 Jahren bei Egli-Bestattungen als Bestatter tätig, seit 5 Jahren dort als Chef. Als Ausgleich, Freizeit, Musik. Also ich bin ausgebildet Musiker eigentlich. Und sonst viel Sport, Joggen und so. Ganz normal.
Was machst du denn so in deinem Alltag als Bestatter überhaupt?
Also mein Alltag ist vor allem natürlich Beratung, Begleitung und Betreuung von Angehörigen. In der Regel ist es so, dass sie mit uns telefonisch Kontakt aufnehmen, wenn ein Todesfall in der Familie ist eingetreten. Dann gibt es ein Gespräch mit mir, wo wir dann anschauen, was sind die Wünsche, allenfalls von der verstorbenen Person, was sind die Wünsche von den Angehörigen. Und ich tue dort helfen, nachher die ganze Beerdigung zu organisieren. Ich werde viel gefragt, jetzt, wie kannst du immer mit Toten umgehen? Ich muss da in dem Sinn klar sagen, dass wir Bestatter, also der Umgang mit der verstorbenen Person als solches, ist eigentlich heute der kleinste Teil von meinem Job. Ich bin hauptsächlich da für die Angehörigen, sie zu begleiten und rauszuspüren, was sie brauchen, wo kann ich helfen. Und das ist eigentlich unser Hauptfokus.
Ja, dann nehme ich jetzt hier ein bisschen aus dem Fenster raus und sage mal, Bestatter ist vielleicht nicht der geläufigste und bekannteste Job, den es auf dieser Welt gibt. Wie hast du zu diesem Beruf gefunden? Wie ist das gekommen?
Das ist für mich ein bisschen speziell tatsächlich, weil ich komme aus einer Bestatterfamilie. Also ich bin ursprünglich aus der Innerschweiz und meine Eltern hatten schon ein Bestattungsunternehmen als Nebenjob. Also mein Vater war hauptsächlich Schreiner gewesen. Und durch das bin ich eigentlich schon als Kind mit dem Grosswort, ist immer ein Thema gewesen. Und tatsächlich so mit 15, 16 bin ich zuerst mal mit helfen. Und von dem her ist es für mich eigentlich nach dem Musikstudium sozusagen back to the roots.
Wie verläuft denn so die Ausbildung zum Bestatter? Oder lief das bei dir nur über das Familienunternehmen?
Also tatsächlich ist es so, es gibt hier in der Schweiz eigentlich keine Ausbildung als Bestatter. Es ist nicht eine Lehre, die man macht, im Gegensatz in Deutschland. In Deutschland gibt es eine 3-jährige Lehre. Hier macht man es eigentlich so, dass jetzt wir zum Beispiel bei Egli-Bestattungen unsere Leute intern selber ausbilden. Die Möglichkeit, die man nachher hat, man kann nachher die Fachprüfung machen, Bestatter mit eidgenössischem Fachausweis. Aber die Ausbildung oder die Ausbildung zu dieser Prüfung schlussendlich kann man erst machen, wenn man mindestens 2 Jahre 100% als Bestatter geschafft hat.
Was ist denn so Teil von der Ausbildung?
Wichtigste Teil ist eigentlich der Umgang mit Angehörigen. Also wie führe ich ein Gespräch? Wie gehen wir auf die Leute ein? Selbstverständlich ist natürlich auch das Thema, wie organisiert man eine Beerdigung? Schlussendlich ist es eine Art wie ein Event, wo ich plane und Hilfe zu unterstützen. Man muss schriftlich relativ sicher sein, weil man da Leitzirkular aufsetzen mit Angehörigen. Leitzirkular sind die Briefe, wo man die Leute einlässt zur Beerdigung. Und dazu gehören natürlich zum Beispiel Todesanzeigen in der Zeitung, die ganze Organisation von Blumen. Einfach das wird in dieser Ausbildung noch vor allem gelehrt, genau.
Ja, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es nicht so einfach ist, natürlich mit Leuten, die gerade jemanden Wichtiges in ihrem Leben verloren haben, umzugehen. Vor allem, weil du ja auch ein bisschen verantwortlich bist, eigentlich für den Teil, der, sagen wir, so ein bisschen administrativ ist und so. Die Leute haben weiss es nicht, aber vielleicht nicht zwangsweise gerade Lust, sich um die Organisation eines Events zu kümmern. Ja, wie gehst du mit dem um, mit diesen trauernden Angehörigen eigentlich?
Das ist tatsächlich immer wieder die grösste Herausforderung, weil es ist ganz klar, jeder Mensch reagiert total anders auf den Tod. Es gibt Leute, die sind sehr vorbereitet, wissen ganz genau, was die verstorbene Person hat wollen. Und es gibt Leute, die haben schlicht keinen Plan. Und dann ist es extrem wichtig, dass ich unterstützen kann. Und was auch super wichtig ist bei uns, dass man die Empathie hat, also dass man auf die Leute eingehen kann. Man braucht sehr viel Gespür für die Leute, um manchmal auch ein bisschen zwischen den Zielen lesen zu können. Manchmal können sie es gar nicht so formulieren, was sie brauchen. Und es braucht auch immer wieder Geduld, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ihr jemanden verliert, nach seiner Familie, ihr seid in einem Ausnahmezustand oder seid oft schlicht nicht aufnahmefähig. Und das ist einfach wichtig, dass ich als Bestatter da bin, wenn sie Fragen haben. Und man muss halt auch damit rechnen, dass man eine Frage vielleicht zwei, dreimal beantworten muss. Aber ja, das ist schlussendlich die hohe Kunst, einfach mit dem können zu umgehen. Für mich wichtig ist auch noch, zu lernen mit dem Umgang mit Angehörigen, ist, wie nahe lasse ich sie an mich reinkommen. Und das ist total wichtig. Oder? Ich sage immer wieder als Bestatter, Anteilnahme, ja, mit Trauer, auf keinen Fall. Weil da gehen wir psychisch kaputt. Oder? Und ich bin, so ein pathetisch gesagt, ich bin der Fels in der Brandung. Oder? Und bin da, für möglichst alle Fragen zu beantworten. Und dann können sie nicht einen Bestatter brauchen, der mitrennt.
Mhm. Ja. Vielleicht noch, eben weil dein Beruf ja auch mit dem Tod zu tun hat und so, würde es mich noch wundern, wie der von außen wahrgenommen wird oder wie reagieren die Leute, wenn du sagst, du bist Bestatter, falls sie überhaupt irgendwie speziell reagieren in dem Sinn.
Ich tue das vielleicht zwei Teile. Es war spannend, als Junge, das haben ganz viele Kollegen nicht gewusst, dass ich auch helfe. Und ich hatte dann die Chance gehabt, im Schweizer Fernsehen ist mal ein Beitrag über mich, als ganz Junge. Und dann habe ich gemerkt, dass ganz viele Leute das eben nicht gewusst haben, dass ich das mache als Bestatter. Und ich hatte dort wirklich Leute gehabt, die haben total Mühe gehabt. Also, ich habe das Gefühl, sie getrauen mich kaum mit Händen zu geben. Aber die meisten Leute waren total fasziniert. Und heute ist klar, die meisten Leute haben keinen Bezug zum Tod. Und oft haben sie dann wahnsinnig viele Fragen. Also, sie sind sehr interessiert, aber Ablehnung in dem Sinn erlebe ich eigentlich nicht.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das hast du jetzt in deiner langen Zeit als Bestatter gelernt, was dir hilft, damit umzugehen in deinem Arbeitsalltag?
Für mich ist ganz wichtig, ich habe so für mich ein Bild kreiert. Oder ich sage, ich habe ein Haus, ich habe einen Garten und bis zum Zaun vom Garten lasse ich die Leute kommen, aber nicht innen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, mit so viel Erfahrung, es ist nicht immer gleich, das so zu handeln. Es gibt immer die Situationen, wo mir persönlich auch sehr nachgehen. Ich hatte jetzt letzten Sommer eine Phase, in der wir leider relativ viele junge Leute mit Suizid verloren haben. Und das waren dann plötzlich Jahrgänge von meinen Söhnen. Und dann wird es wirklich schwierig.
Das kann ich mir vorstellen. Genau, und bei uns geht es jetzt weiter mit unserem zweiten Interview. Und zwar habe ich einen Adrian Bernhard jetzt hier vom Mikrofon. Magst du dich gerade auch selber vorstellen?
Ja, sicher. Ich bin der Adrian Bernhard, ich bin 37 und komme aus dem Emmental. Ich bin der Gründer von Cap Inc. und der Initiator vom Projekt Evergreen.
Ja, willst du uns vielleicht gerade zum Anfang ganz grundsätzlich erklären, was dein Startup Cap Inc. genau macht?
Ja, genau. Also die grundsätzliche Idee von Cap Inc. war eigentlich mal eine Plattform gewesen. Wir wollen eine Plattform machen, wo sich Branchen oder Leute aus Branchen drauf können, visualisieren und zeigen, ein Profil erstellen, die aus Branchen oder von Jobs herkommen, die eher ein bisschen sensibel sind, wie in der Pflege, Hebammen oder auch Bestatter. Genau, dort ihre Angebote quasi können den Leuten vorstellen.
Und dann ist mehr daraus geworden.
Ja, dann ist ein bisschen mehr daraus geworden, genau. Genau. Aus der Zeit vom Krematorium, ich habe im Krematorium gearbeitet und aus den Gesprächen heraus habe ich einfach nachher mal irgendwann gemerkt, dass ein Bedürfnis da ist bei den Leuten, um Tod vielleicht auch ein bisschen einen Sinn zu geben und eine Chance, eine Möglichkeit zu geben, quasi den Leuten wieder einen Eintritt zu geben. Und da haben wir eigentlich die Idee gehabt, wir können Taschen, wenn man Taschen so ein bisschen als Ressourcen anschaut, an eine Pflanze beimischen. Und da haben wir, oder respektive die Pflanze profitiert eigentlich von den Mineralien und so ein bisschen vielleicht die philosophische Sicht, könntest du sagen, du bietest so dieser Person wieder eine Chance, einen Eintritt in einen Kreislauf, halt in der Form von Pflanzen.
Ja, welche Vision hätte die Startup oder was ist so ein bisschen, ja, was willst du für eine Botschaft vermitteln eigentlich mit dem?
Ja, das ist natürlich eine grosse Frage von Vision, oder? Genau. Botschaft ist sicher vielleicht auch eine Konfrontation mit dem Tod oder mal mit dem Abschied, vielleicht auch mit dem eigenen Abschied und halt auch ein bisschen ja, Nachhaltigkeit. Das ist auch ein Abschied, kann nachhaltig sein und halt auch ein Kreislauf, genau.
Wie sieht es denn genau der Prozess aus, wenn ihr dann eben so einen Auftrag bekommt?
Ja, der Prozess ist eigentlich der, die Leute rufen uns an, sie können uns auch schreiben, per Mail, je nachdem, wo Bestatter, die das Angebot bei sich haben, die uns kontaktieren. Wir nehmen dann persönlich Kontakt auf mit den Angehörigen. Uns ist der persönliche Kontakt wichtig, dass wir genau wissen, was sie wollen. Und das Konzept ist eigentlich das, dass wir dann die Asche, die Urne in Empfang nehmen. Wir schauen mit den Leuten an, was sie sich vorstellen, was sie für eine Pflanze wollen, ob sie überhaupt eine Pflanze wollen. Vielleicht haben sie auch einen alten Baum vom Grossvater noch im Garten bei sich. Oder haben vielleicht gar keinen Garten, vielleicht haben sie einfach eine schöne Terrasse. Und dann haben wir ein Standardsortiment, ein kleines, wo die Leute etwas daraus aussuchen können. Dann tun wir die Asche umbetten in Schafwollensäckli, sie ins Wurzelwerk einarbeiten bei den Pflanzen und sie den Leuten dann eigentlich aushändigen. Sie können sie dann bei sich im Garten setzen oder sie können sie von uns setzen.
Ja, was habt ihr vielleicht auch für Feedbacks bekommen? Oder was sind so die Reaktionen von den Leuten, die eben bei euch so eine Pflanze können erwerben können? Oder ja, wie ist das?
Ja, uns geht es seit letzten Oktober. Und die Resonanz ist sehr gut. Wir haben ein gutes Feedback bekommen. Durchaus eigentlich positiv von den Leuten, die wir hatten. Und ja, es wird nie das Grosse ablösen. In dem Sinn, es wird sicher eine Nische bleiben in dem, vom Programm her. Aber einfach gute Alternativen, genau. Und es ist vielleicht auch ein bisschen der Nerv vor der Zeit, ein bisschen die Nachhaltigkeit. Die Leute sind ein bisschen nachhaltiger geworden, sie sind vielleicht auch ein bisschen bewusster geworden. Viel Wein vielleicht auch nicht mehr auf den Friedhof. Und so bieten wir gleich noch die Möglichkeit, statt dass sie eigentlich die Asche wie gehen verstreuen, dass sie gegen einen Ort haben, wo sie herkommen und wie eine lebendige Andacht stellen.
Das ist jetzt eine mega dumme Frage, aber was passiert, wenn man dann das Große nicht genug gießt und die Pflanze stirbt?
Ja, das ist keine dumme Frage, das ist eine gute Frage. Das passiert das Gleiche, wie wenn das Große nicht in der Pflanze wäre, mit der Pflanze, leider Gottes. Aber mit der Pflanze, ich sage immer, mit der Pflanze ist es so ein bisschen wie mit einer Beziehung. Ohne Beziehung, eine zwischenmenschliche Beziehung, braucht man immer ein bisschen Pflege. Im Sinn von einem Wasser vielleicht. Und wenn man das so in einer Beziehung nicht gibt, dann wird auch die Beziehung eingehen. Früher oder später. Und so ist es so mit der Pflanze. Den Fall haben wir jetzt noch nicht gehabt, weil die Pflanze in der Regel, wenn ein verstorbener Angehöriger eingebettet ist in dieser Pflanze, hast du extrem Obacht zu dieser Pflanze und du hast natürlich ganz eine andere Beziehung dazu als zu einer Pflanze irgendwo aus dem Laden raus.
Ja, das mit dieser Pflanze, das gibt ja irgendwie dieser Person, wo du in die ich arbeitest, auch ein bisschen so ein Leben nach dem Tod. So ein bisschen. Gehört das vielleicht auch zum Konzept von Capping, eben so ein bisschen das Leben nach dem Tod? Oder wie ist da die Beziehung vielleicht zu diesem Konzept?
Ja, also Beziehung ist die, da muss ich schnell ausholen, Capping ist kein englischer, viele haben das Gefühl, es ist ein englischer Name, aber es ist eigentlich ist ein kleines Wortspiel aus zwei verschiedenen Wörtern. Und zwar ist es Cap für das Handicap, nicht für die Person selber, die vielleicht etwas hat, körperlich, sondern du kannst auch in eine Situation hineinkommen, die dich hindert, in eine Lebenssituation oder Tod. Vom Angehörigen kann so ein Handicap sein, von der Situation. Und das Ink ist eine Inklusion. Und das gehört, Inklusion ist eine Einbindung eigentlich von allem und vor allem von allen. Und das ist auch der Tod das Thema. Eine Einbindung vom Thema Sterben in die Alltag hinein oder in dein Leben.
Voll, das ist eigentlich noch schön, wenn man dann trotzdem so was hat, was vielleicht noch blüht und schön aussieht.
Absolut, ja. Also ich glaube, es hat einen sehr schönen symbolischen Wert, ja, finde
ich. Ja, ich schaue es immer so mit zwei Augen an. Du kannst eben die biologische Sicht, wir geben auch die Pflanze Mineralien. Die Pflanze wird es aufnehmen, sie wird es verstoffwechseln. Und wie schon erwähnt, die philosophische Sicht, die gefällt mir persönlich immer am besten. Und zwar, du bietest eigentlich so deinem Grosspapi oder vielleicht auch deinem Kind wieder die Möglichkeit, einen Eintritt in einen Kreislauf zu geben. Und es hat auch immer noch so einen sozialen Aspekt hinten dran. Und zwar hast du wieder etwas, wo du kannst pflegen kannst. Du kannst dich wieder drum tun, um die Verstorbenen. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut, ja.
Ja, merci vielmals für den Einblick in die Startup Capping.
Und bei uns geht es weiter mit dem letzten Interviewblock. Und jetzt haben wir gerade euch beide hier vom Mikrofon. Und vielleicht mal grundsätzlich die Frage, was für eine Bedeutung hat der Tod denn in eurem Leben? Reto, magst du gerade anfangen?
Ja, für mich ist er natürlich sehr, sehr präsent. Ich habe täglich mit dem zu tun. Und mir zeigt immer wieder auf, wie wichtig dass es eigentlich wäre, wenn man sich jede und jede persönlich sich Gedanken würde machen, was wäre, was passiert, was möchte ich, wenn ich sterbe, tue. Und ich als Bestatter selbstverständlich, ich weiss, was ich will, oder? Aber ihr zwei sind noch so jung, aber wir wissen es leider nicht. Wir wissen es wirklich nicht, wenn es so weit ist. Und gerade ich als Bestatter muss das halt leider immer wieder erleben, sei das Unfall oder irgendwie sonst äußere Umstände, der Tod kann irgendwann kommen. Und je besser man vorbereitet ist auf das, umso besser kann man mit dem nachher umgehen, denke ich mir.
Gibt es irgendeine Bestattung, wo du so empfehlen würdest, wo du sagen würdest, das ist so die Empfehlung vom Haus?
Nein, definitiv nicht. Das ist, auch das hat sich in den letzten, sagen wir mal, 15, 20 Jahren sowas von extrem entwickelt, also auf die Individualität. Darum gibt es jetzt auch so Firmen wie vom Edu, wo einfach gewisse Nischen können anbieten können, weil das ist so der klassische Bereich, dass man mit der Urne auf den Friedhof geht, das wird schon immer weniger. Und von dem her muss man als Bestatter sehr offen sein auf eine neue Idee.
Adrian, möchtest du auch noch etwas hinzufügen von deiner Seite?
Ja, die Bedeutung vom Tod ist natürlich sehr subjektiv, das ist schwierig. Oder es kommt auf die Situation drauf an, hast du vielleicht eine Person, eine alte Person oder jemand, der monatelang oder vielleicht jahrelang hat müssen leiden, Krebs erkrankt oder was auch immer, dann ist die Bedeutung vielleicht in dem Moment, wenn der gehen kann, eine Art einer Erlösung. Wenn aber ein junges Kind muss gehen, dann ist sicher die Bedeutung eher Trauer, vielleicht sogar Wut. Darum ist es sehr schwierig, also das so pauschal zu sagen, aber das, was der Reto sagt, ja, das stimmt sicher.
Also wie spürst du das vielleicht jetzt eben in deinem Beruf oder mit deinen Aufträgen, die du erledigst, spürst du da verschiedene eben Stimmungen raus, je nachdem, wie die Angehörung eben, wie du gesagt hast, je nach Alter oder wie das ist?
Dann, wenn ich die Angehörigen habe oder wenn sie zu mir kommen, dann ist natürlich das meiste durch. Oder das ist ganz anders als beim Reto, weil es noch frisch ist. Und die wir hatten, das sind meistens Todesfälle, die sind schon Jahre her. Und es sind viele Leute, die eben daschen daheim, vielleicht im Schaft drin haben, in 3, 4, 5 Jahren. Und dann ist das dann meistens, jetzt habe ich gerade jemanden gehabt, der gesagt hat, das war wie eine Eingebung, die man noch gehört im Radio. Und die zu uns kommen, für die stimmt es, ja.
Vielleicht mal so, ich stelle mir das mega schwierig vor, das dann am Abend so abzuschalten, wenn man nach Hause geht. Wie trennt man sowas Beruf und Privatleben? Reto, du hast vorhin schon von deinem Zaun erzählt.
Ja, es ist tatsächlich schon eine rechte Herausforderung. Es kommt, wie gesagt, total darauf an, wie war der Tag, wie waren die Umstände. Ich kann sehr gut im Normalfall, wenn ich das Büro verlasse, abschalten. Ich merke einfach mittlerweile halt in Verantwortung, jetzt also als Geschäftsführer, da haben wir halt vielleicht noch ganz viele andere Sachen, die im Hinterkopf sind. Aber ich kann sehr wohl daheim abschalten. Hankerum ist natürlich jetzt auch für mich, zum Beispiel meine Frau, ein sehr wichtiger Punkt, wenn ich etwas habe, was mich beschäftigt, wo ich bei ihr kann wie deponieren. Ich finde in unserem Job extrem wichtig, dass man kann, darüber reden kann, wenn einem etwas belastet. Und das ist auch in unserem Team immer extrem gut, dass wir den Austausch haben. Ist mir zum Beispiel persönlich immer wichtig. Wir fangen morgen immer mit einer Sitzung an, wo man mal grundsätzlich das Tagesgeschäft anschaut, aber auch vor allem schaut, wie geht es jedem Einzelnen vom Team. Braucht jemand Unterstützung? Wo kann man helfen? Das ist extrem wichtig in unserem Job.
Gibt es dort Fälle, wo du so merkst, die beschäftigen dich mehr als andere?
Ja, ganz klar. Aber bei mir ist es halt einfach so, wirklich schwierig, nach all diesen Jahren sind halt einfach immer noch Kinder, tatsächlich. Kinder, es ist so etwas Unnatürliches, dass sie müssen gehen. Und ich persönlich bin zum Beispiel zuständig für das Salem-Spital hier in Bern, in der Maternität, weil es Todesfälle gibt von Kindern. Und für mich ist es in dem Sinn speziell, weil meine beiden Söhne sind dort auf die Welt gekommen. Und wenn ich noch in die Maternität rauf muss, irgendein Baby abholen, das beschäftigt mich auch. Und es wäre auch nicht gut, wenn mich das nicht beschäftigen würde.
Mhm, das kann ich mir vorstellen. Hat denn dein Beruf irgendwie die Wahrnehmung zum Thema Tod verändert?
Vielleicht grundsätzlich nicht. Aber was mich als Jugendlicher ganz klar prägt hat, ich war als Jugendlicher eher ein jähzorniger Typ. Ich konnte mich sehr schnell aufregen und mit dem Kontakt mit Angehörigen musste ich dann feststellen, hey, was hast du für Probleme? Es gibt Leute, die haben ganz, ganz andere Sorgen. Und das hat mich natürlich schon sehr bödelt, ganz klar.
Ja, Adrian, du bedienst eigentlich mit deinem Business eigentlich auch ein bisschen eine Nische, sagen wir mal, wenn es jetzt um eben so Todesfälle und so weiter geht. Was hat vielleicht der Tod für eine Rolle für dich in der Gesellschaft und ist es die richtige Rolle, blöd gesagt?
Die richtige Rolle, er hat die Rolle, die er hat, schlussendlich. Und Gesellschaft ist immer auch ein bisschen kulturell wahrscheinlich. Der Tod hat hier nicht die gleiche Bedeutung wie zum Beispiel vielleicht in der arabischen Welt oder auf dem asiatischen, bei den Asiaten. Aber was ich gelernt habe, ist Demut. Das ist das, was ich gelernt habe. Und wegen dem anderen, weißt du, es ist ja so, dass in dieser Zeit im Krematorium, wenn ich Kontakt hatte mit, oder wenn die Verstorbenen sind gekommen, sie sind eine Art und Weise, sie sind da, sie reden nicht. Es ist so eine eher eine neutrale Stimmung, Atmosphäre. Die Emotionen und das Ganze und der Geist, so der Spirit, den du gespürt hast, das haben immer die Angehörigen gebracht. Ja. Und Bedeutung, schön wäre es, wenn man sich natürlich deutlich mehr mit dem Tod würde auseinandersetzen, mit der eigenen Endlichkeit. Ja. Und das ist immer so ein bisschen das, was ich appelliere eigentlich.
War das für dich irgendwie was mega Spezielles, wo du das erste Mal dort bei deinem Job jemand Totes gesehen hast? Oder war das einfach so, ah ja, entspannt?
Nein, ist schon speziell gewesen. Ja. Und ich weiss ja genau, wie er ausgesehen hat, wer es war. Und er war gleich alt wie ich. Und das ist mir schon noch ein bisschen nachgegangen. Ja. Weil du vor allem die eigene Endlichkeit siehst. Ich selber ja kein Kind. Ich weiss nicht, wie das ist. Aber wenn du die eigene Endlichkeit vor Augen hast, wenn du jemanden hast, der gleich alt ist wie du, das ist heavy, ja, am Anfang.
Wie siehst du, vielleicht nochmal die gleiche Frage an dich, wie siehst du die Rolle vom Tod in unserer Gesellschaft, sagen wir jetzt mal hier in der Schweiz zum Beispiel?
Ich finde es nach wie vor oft wieder verdrängt. Und auch spannenderweise, Leute, ihr habt ein bisschen erklärt, die verschiedenen Phasen vom Tod, dass es eben sogar in der finalen Phase noch Leute gibt, die das wie probieren zu verdrängen. Und macht es für die Hinterbleibenen nachher extrem schwierig, entscheiden, ja, was hat er echt wollen. Und ich sage es nochmal, probiert euch mit dem Tod, mit dem Gedanken auseinanderzusetzen. Aber wenn ihr erst 15 seid, wenn ihr 20 seid, ihr müsst nicht Beerdigung planen. Aber einfach, dass man sich bewusst auch mit dem Thema auseinandersetzt.
Gut, also vielleicht für alle, die sich jetzt gefragt haben, wieso behandeln wir Tod in einer Jugendsendung? Hier haben wir den Beweis, dass es auf jeden Fall ein sinnvolles Thema auch für unsere Altersklasse ist. Merci für mal euch beiden, dass ihr hier seid. Es war wirklich mega bereichernd und sehr interessant gewesen, was ihr uns hier habt können mit auf den Weg geben. Merci für mal, Adrian und Reto.
Und jetzt geht's weiter mit dem, was nach dem Tod passiert. Und zwar, wenn ein Mensch stirbt, beginnen in vielen Kulturen bestimmte Rituale und die helfen natürlich dabei, den Tod zu begreifen und Abschied zu nehmen. Oft steht am Anfang dann die Vorbereitung vom Körper. Dazu gehört die rituale Leichenwaschung, wie sie im Islam oder im Judentum praktiziert wird. Danach folgt die Einkleidung des Leichnams, zum Beispiel in weiße Tücher im Islam oder traditionell in einem Kimono in Japan. Anschließend wird der oder die Verstorbene häufig aufgebahrt. Bei einer Totenwache nehmen Familie und Gemeinschaft Abschied, manchmal daheim oder manchmal in der Kapelle. Und begleitet wird diese Phase oft von Gebeten, Räucherwerk und religiösen Texten. Zum Beispiel in buddhistischen oder shintoistischen Traditionen in Japan.
Dann folgt die eigentliche Bestattungsform. In vielen Religionen wie im Christentum, Judentum oder Islam ist die Erdbestattung zentral. Der Körper wird also der Erde übergeben. Im Hinduismus und in Teilen vom Buddhismus ist die Feuerbestattung verbreitet. Die Asche wird häufig einem Fluss übergeben. Besonders bekannt ist das Ritual am Ganges in der indischen Stadt Varanasi. Daneben gibt es auch besondere Formen wie die Himmelsbestattung im Tibet, bei der der Körper als Zeichen von Vergänglichkeit und Grosszügigkeit der Geier überlassen wird.
Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie wichtig der Übergang ins Jenseits schon früh war. Im alten Ägypten wurden Körper mumifiziert, um sie für das Leben nach dem Tod zu erhalten. Begleitet wurden die Toten von Grabbeigaben, zum Beispiel Nahrung, Gegenstände oder persönliche Dinge und von magischen Texten, dem sogenannten Totenbuch. Solche Beigaben existieren auch heute noch in manchen Kulturen.
Auch der Umgang mit Erinnerung ist weltweit unterschiedlich. Im Judentum legen Angehörige Steine auf das Grab als Zeichen vom Gedenken. In vielen asiatischen Kulturen bleiben Verstorbene Teil vom Alltag. In China und Japan erinnern Ahnenaltäre Fest wie das Obon-Fest oder das Kuingming-Fest, wenn das richtig ausgesprochen ist, wahrscheinlich nicht, an die Verstorbenen.
Andere Kulturen gehen noch einen Schritt weiter. In Madagaskar wird beim Ritual Famadinaha der Körper regelmäßig exhumiert, neu eingewickelt und mit Musik gefeiert. Auf Sulawesi in Indonesien werden beim Ritual Manene Gebeine sogar immer wieder neu eingekleidet und durchs Dorf eingetragen. Und in Mexiko wird der Tod beim Dia de los Muertos nicht nur betrauert, sondern auch gefeiert. Und zwar mit bunten Altären, geschmückten Gräbern und einer lebendigen Erinnerungskultur. Ein wichtiger Unterschied zwischen Religionen zeigt sich auch im Zeitpunkt der Bestattung. Im Islam und Judentum erfolgt die Beisetzung meist sehr schnell, oft innerhalb von 24 Stunden.
Über Jahrhunderte haben sich die Rituale verändert. Früher sind der Schutz von der Seele und der Übergang ins Jenseits im Zentrum gestanden. Später sind Abläufe stärker durch Religionen geregelt worden. Heute aber entstehen immer mehr individuelle Abschiedsformen mit Musik, Erinnerungsfest oder symbolischen Gesten. Der Umgang mit dem Tod bleibt also kulturell verschieden, aber überall geht es schlussendlich um das Gleiche. Abschied nehmen, erinnern und einen Weg finden, mit dem Verlust umzugehen.
Ja, ich würde sagen, das ist jetzt nochmal ein guter Schluss für die Sendung gewesen. Wir haben jetzt fast eine Stunde über das Thema Tod hier geredet mit sehr coolen Studiogästen. Merci viel, viel mal für euren Besuch.
Merci fürs Zuhören und schönen Abend.
Du hast einen Podcast von Rabe gehört, im Sender von Bern. Mehr gibt's auf rabe.ch.